Manchmal ist es für uns Prediger, aber ich denke auch für uns als Gemeinde hilfreich und gut, wenn wir uns mal mit der Welt da draußen konfrontieren und gucken, was da eigentlich so abgeht. Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Geile Themen für Songs in diesen Zeiten, aber glaub an dich, geh deinen Weg, das schaffe ich einfach nicht zu schreiben. Später sagt er, ich wäre gern voller Zuversicht, jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich schaue dich an und ich würde dir eigentlich gerne sagen, alles wird gut. Und er erkennt hier, die Menschen sind schlecht, die Welt ist im Eimer, sagt er, das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen. Eine ziemlich gute Gesellschaftsanalyse, wie ich finde. Dieses Lied, der letzte Song, so heißt das, war bis Mitte letztes Jahres noch in den deutschen Charts unterwegs für mehrere Jahre lang. Und unter den mehreren Musikvideos, die diesen Song produziert haben, wurde über 20 Millionen Mal angeklickt, sind auch Kommentare zu finden wie, ich zitiere, ich glaube, so viele Lieder gibt es nicht, die einer Generation einer Zeit so den Stempel aufgedrückt hat wie dieses Lied. Und Felix Kummer hier, der Frontmann von der Band Kraftklub, der blickt sehr pessimistisch in die Zukunft. Und er beschreibt eigentlich seinen Blick auf die jetzige Realität, so wie er sie wahrnimmt. Er nimmt Bezug auf gesellschaftsrelevanten Themen und zeichnet eben ein Bild von einem Scherbenhaufen, von schlechten Menschen und Häusern, die in Flammen stehen. Es ist eine hoffnungslose, eine pessimistische Lebenseinstellung. Und genau eine solche Einstellung, von so einer Einstellung handelt auch Sprüche 15, Vers 15, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Dort wird nämlich deutlich, dass es auf unsere Einstellung ankommt. Auf die Einstellung kommt es an. Das ist das heutige Thema. Und ich lese mit uns einmal den Spruch, Sprüche 15, Vers 15. Alle Tage des Elenden sind schlecht, aber ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Bevor ich starte, möchte ich einmal mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, danke dir so sehr, dass wir in diesen stürmischen und vielleicht auch für manche hoffnungslosen Zeiten dein unverrückbares und wahres, lebendiges Wort haben, auf das wir uns stützen dürfen, auf das wir uns vertrauen, auf das wir vertrauen dürfen. Danke dir, Herr, dass du zu uns sprichst und das wollen wir auch heute erfahren. Herr, ich bitte dich, dass dieser Spruch, diese Weisheit von dir einfach tief in unserem Herzen Wurzeln schlagen darf und dass du es nutzt, um uns zu verändern, so wie du es möchtest. Amen. Wir wollen uns diesen Vers, diesen Spruch in zwei Teilen anschauen. Zum einen werden wir erkennen, das ist die erste Vershälfte, dass wir die pessimistische Grundhaltung in dieser Welt eigentlich auch nachvollziehen können. Und zum anderen fordert uns Gottes Wort heraus in der zweiten Vershälfte, diese hoffnungslose Grundhaltung mit einem begründeten Optimismus zu ersetzen. Und die Predigt, denke ich, darf uns ermutigen und als Ermutigung dienen, eine optimistische Herzenseinstellung einzunehmen, weil wir eben eine feste Hoffnung haben. Und das wäre auch mein Wunsch, dass wir heute gemeinsam darüber nachdenken, eine vielleicht eher pessimistische Grundhaltung, die in uns schlummert, gegen einen biblischen Optimismus einzutauschen. Zu Anfang schauen wir uns erstmal an, warum diese pessimistische Tendenz durchaus nachvollziehbar ist. Das ist unser erster Punkt, nachvollziehbarer Pessimismus. Die erste Vershälfte lese ich noch einmal vor. Alle Tage des Elenden sind schlecht. Und auf den allerersten Blick scheinen die beiden Zeilen getrennt voneinander zu beschreiben. Also die Elenden, die werden ihr ganzes Leben schlechte Tage haben und dann die anderen, die nicht vom Unglück geplagt sind, die werden ein fröhliches Herz haben und die haben ein beständiges Fest dadurch. Aber das kann hier kaum gemeint sein. Das macht wenig Sinn, hier einen Gegensatz zu sehen. Die Ausleger sind sich da auch alle einig, es handelt sich hier nicht um zwei Beobachtungen, die sich irgendwie, die unabhängig voneinander stehen. Hier wird kein Widerspruch ausgedrückt, sondern es ist eher so zu verstehen, die Geplagten werden aufgefordert, trotz ihrer Situation ein fröhliches Herz zu entfalten. Also ihr Los ist hart, sagt hier der Schreiber der Sprüche, aber ihre innere Einstellung kann ihnen zu einer gewissen Freude am Leben verhelfen. Die innere Haltung hat die Kraft, die äußeren Umstände bedeutungslos werden zu lassen. Unsere innere Haltung macht die äußeren Umstände irrelevant. Unser Herz ist den Umständen nicht unterworfen, sondern ist ihnen überlegen. Das ist vielleicht so der Grundtenor, den wir hier so raushören können. Aber wer genau sind denn jetzt eigentlich die Elenden? Wörtlich übersetzt bedeutet das sowas wie Bedrängte, Geplagte, also Leute, die irgendwie mit Leid, mit Armut zu tun haben und konfrontiert sind. Menschen, die mit herausfordernden Umständen zu tun haben. Und natürlich sind dann auch Elende, die hungernden Menschen, meinetwegen im Sudan, oder sind damit vertriebene Menschen in den heutigen Kriegsgebieten gemeint. Oder auch Menschen, die sich heute ja mit einer Krebsdiagnose oder anderen heftigen Leitsituationen zu kämpfen haben. Aber ich glaube, es geht noch viel mehr darüber hinaus als diese Extrembeispiele. Es geht gar nicht so sehr um das Ausmaß der Bedrängnis oder die Schwere der Umstände. Der Verfasser dieses Spruchs möchte hier deutlich machen, dass letzten Endes wir alle Teil dieser Elenden sind. Wir alle sind Teil dieser Elenden. Wir alle sind Sünder. Und wir werden mit dieser Sünde in der Welt konfrontiert und mit den Umständen, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht unter Kontrolle haben. Leid ist für uns alle in irgendeinem Moment des Lebens eine reale Erfahrung, die jeder von uns früher oder später auch machen wird. Und die Bibel, die verschweigt das auch überhaupt nicht, sondern die bereitet uns eher aktiv darauf vor. Menschen sind Sünder, Menschen sind zu allem fähig. Die Welt um uns herum, sie ächzt unter dieser Last und sie ist dem Untergang geweiht. Und hier heißt es, alle Tage des Elenden sind schlecht. Das bedeutet, das ganze Leben dieser bedrängten Personen ist betroffen. Also man spürt hier echt eine gewisse Schwere, eine Last dieser Aussage. Also das Potenzial, sich tagtäglich mit diesen ernsten Problemen herumschlagen zu müssen. Das Potenzial, sich vorrangig auch auf die Probleme zu fokussieren und eine pessimistische Grundhaltung einzunehmen. Was genau bedeutet eigentlich Pessimismus? Ich denke, viele von uns wissen das. Ich will es nur einmal klarstellen, wenn wir jetzt hier so darüber reden. Also Pessimismus meint eine Grundhaltung, die erstmal ohne jegliche positive Erwartungen oder Hoffnungen an den Start geht und den Dingen begegnet. Also man sieht in erster Linie das Negative und man erwartet grundsätzlich auch erstmal kein positives Ergebnis. Einige tendieren vielleicht dahin zu sagen, ja, ich bin kein Pessimist, ich bin Realist. Aber tatsächlich ist ein Realist nicht unbedingt viel anders. Die Realität, die so ein Realist sieht, ist meistens dann doch düsterer, als sie eigentlich ist. Und ich selbst, ich bin davon betroffen. Ich bin Pessimist, würde ich sagen, und ich predige das zu mir. Als klar war, dass wir als Familie in die teuerste Stadt Deutschlands ziehen, war ich pessimistisch. Das fiel mir wirklich schwer, da nicht auf diese Probleme fokussiert zu sein. Und das habe ich auch nicht geschafft. Ich habe geguckt, wie kann ich das mit eigenen Mitteln, Ressourcen, unabhängig von Gott hinbekommen und habe eigentlich da nur eine große Mauer gesehen. Pessimistisch bin ich an dieses Problem rangegangen. Und ich wurde beschämt. Gott hat uns mit einer Wohnung beschenkt und ich wurde beschämt, dass ich überhaupt nicht so weit gedacht habe, beziehungsweise den Fokus nur auf mich und meinen Horizont gelegt hatte. Aber ich merke, dass es auch wirklich nicht leicht ist, aus diesen Gedankenmustern herauszukommen. Ich habe mir einige Zeitungsartikel durchgelesen und angeschaut und Pessimismus wird wohl als die deutsche Königsdisziplin bezeichnet. Kein Land kann so gut jammern wie die Deutschen. Die Mehrheit der Deutschen blickt pessimistisch in die Zukunft. Und es kam jetzt eine Studie raus dieses Jahr, 2024, Jugend in Deutschland. Und tatsächlich ist es dort so, die wird jetzt schon mehrere Jahre durchgeführt, dass aktuell die Jugend so pessimistisch wie nie in die Zukunft schaut. Dieses Gewicht der überwältigenden und manchmal auch widersprüchlichen Probleme, die trägt auch nur zu diesem Gefühl von Verzweiflung bei. Wenn wir an die wachsende Inflation denken, wenn wir an zunehmende Kriege denken, wenn wir an den knappen Wohnraum denken oder den unausweichlichen Klimawandel oder auch die absehbare Altersarmut. Das sind alles existenzielle Probleme, die junge Leute heute begegnen. Und daraus entsteht dieser Pessimismus. Letztendlich das, was wir in dem Lied erlebt haben, das meint, kommt uns vielleicht erstmal fremd vor, aber das ist es, wie die Welt um uns herum fühlt und spürt. Sie fühlt sich konfrontiert, jetzt habe ich es mal hinbekommen, mit den Problemen um sich herum, aber weiß sich nicht zu helfen. Das ist eine Hoffnungslosigkeit. Wir Menschen, wir sehen uns nach Veränderungen, nach Lösungen, aber wir merken auch, wir selber, wir sind viel zu schwach dafür. Dass eben nicht alles gut wird. Wie geht's dir damit, wenn ich jetzt über diese Probleme gesprochen habe, die ja auch für uns Realität sind? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du an die kommenden 10, 20 Jahre denkst? Was in der Zukunft fürchtest du vielleicht? Wovor hast du Sorgen, Angst? Oder was sind Bereiche, wo tendierst du aktuell aufzugeben, zu resignieren? Ein Pessimist, der lässt sich eben sehr stark von seinen Umständen, von seiner Umwelt beeinflussen. Aber viel wichtiger als meine Lebensumstände ist eigentlich der Zustand in meinem Innenleben, mein Herz. Und deswegen sind wir auch aufgefordert, eine pessimistische Grundeinstellung gegen einen biblischen Optimismus einzutauschen. Und der christliche Glaube, der hat das beste Gegenmittel gegen das Problem des Pessimismus und der Angst, weil es einer verzweifelten Kultur eine Vision der Hoffnung bietet. Darum geht es im zweiten Punkt und dem zweiten Versteil, ersetzt durch begründeten Optimismus. Was bedeutet also Optimismus? Ist natürlich das Gegenteil von Pessimismus. Das ist eine heitere, zuversichtliche Grundhaltung. Man erwartet grundsätzlich erst einmal ein positives Ergebnis und das zeigt sich dann auch an einer ja, von Hoffnung geprägten Lebensstil und Verhalten. So lesen wir zum Beispiel eben auch in den Sprüchen 15,15 hier davon, aber ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Und dieses Festmahl, das steht im direkten Kontrast zu den schlechten Tagen der Elenden. Es bedeutet hier ein ausgiebiges Fest zu besonderen Anlässen, das gefeiert worden ist, mit aufwendiger Mahlzeit und auch Weingelage und so weiter. Und ständig steht davor, also stets und immer wieder wiederholen. Dieses Wort steht im direkten Bezug zu alle Tage davor, wobei eben hier jetzt dieser ausgiebige Genuss in dem andauernden Festmahl den ständigen Zustand dieser Entbehrung von den Elenden überwiegt. Also wir haben einmal diese alle Tage der Elende und das ständige Festmahl im Kontrast. Das fröhliche Herz, das Herz, das wisst ihr wahrscheinlich, ist ein Sammelbegriff für das menschliche Innenleben. Also das Herz ist der Sitz von menschlichen Gedanken, unserer Willenskraft, den Emotionen und unserem Gewissen. Und dieses fröhliche Herz, das kann ja wortwörtlich auch mit gutem Herz übersetzt werden und somit auch ein zufriedenes, ein vertrauensvolles Innenleben bedeuten. Das Gegenteil eben von Kummer und Niedergeschlagenheit. Und dieses fröhliche Herz, das befähigt uns, die Umstände um uns herum zu ertragen und zu überwinden. Dieses fröhliche Herz, das taucht besonders häufig im Alten Testament an Stellen auf, wo das Volk Gottes über all das Gute nachdenkt, was Gott an ihnen erwiesen hat. Und ich denke, daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Als Kinder Gottes können wir an mindestens drei Komponenten feststellen, also drei Komponenten, die uns helfen, ein fröhliches Herz zu bekommen. Und das ist ganz simpel Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, weil wenn wir rückblicken auf diverse persönliche Gebetserhörungen oder Erlebnisse, Erfahrungen, die du schon gemacht hast, diesen unverdienten Segen im Überfluss, den wir alle genießen dürfen, dann sollte unser Herz anfangen, fröhlich zu werden und dankbar zu sein. Oder auch Rückblick auf Gottes erfüllte Verheißungen. Besonders natürlich mit dem größten Liebesbeweis, dass er, der heilige Gott, uns geschaffen hat, um in Gemeinschaft mit ihm zu sein, und wir aber rebelliert haben gegen ihn. Und als sündige Menschen eben diese Kluft nicht überbrückt werden konnte, und so hat Gott seinen einzigen Sohn geschickt. Gott wird Mensch, legt dieses perfekte Leben, das wir hätten leben müssen. Er nimmt die Strafe auf sich, nimmt den Tod auf sich, den wir hätten sterben sollen. Jesus steht am dritten Tag auf und er besiegt ein für alle Mal Tod, Teufel und Sünde. Und durch diese Auferstehung kann diese Kraft nun jedem zuteil werden, der daran glaubt. Wer daran glaubt und seine Schuld bekennt, der bekommt im Tausch dafür Jesu Gerechtigkeit angerechnet. Einfach so, aus Gnade, als Geschenk. Und ab diesem Moment ist dann gewiss, dass wir ewiges Leben haben und dass wir diese Hoffnung ergriffen haben, die uns, ja, die dieses fröhliche Herz speist. Ab dem Moment ist gewiss, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben und hier nur noch Fremdlinge sind. Ab dem Moment ist uns sicher, dass uns nichts und niemand mehr trennen kann von der Liebe Gottes. Das ist die eine Komponente, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Wenn wir in die Gegenwart schauen, Gott benutzt Bedrängnisse in der jetzigen Zeit bei uns, um unseren Glauben zu läutern. Zur Bewährung des Glaubens lesen wir in 1. Petrusbrief. Und es darf uns freuen, auch wenn es weh tut, weil es bedeutet, wir sind Gott nicht egal. Er sieht uns, er arbeitet an uns und er will uns verändern. Und als Kinder Gottes finden wir auch lebendigen Trost und Ermutigung in allem Leid. Ich bin mir sicher, ihr habt da auch schon eure Erfahrungen gemacht. Es gibt keine Probleme in unserem Leben, über das Gott nicht der Herr ist. All unsere Sorgen dürfen wir bei ihm abladen, auf ihn werfen. Er sorgt für uns. Und in Nöten erleben wir diesen übermenschlichen, mutmachende Kraft Gottes und einen Frieden, der jede Vernunft übersteigt. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann haben wir dort die Aussicht von wahrer, ewiger Hoffnung auf das, was kommt, nämlich Wiederkunft des Königs, Advent. Und dass wir schon jetzt Erben sein dürfen der Verheißungen, die wir dann dort in Gänze ergreifen können. Und dass wir diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit von Jesus persönlich überreicht bekommen. Dieser Blick in Vergangenheit, in Gegenwart, in Zukunft, der kann uns helfen, ein fröhliches Herz über das Wirken Gottes und seine Verheißungen zu bekommen, ganz unabhängig davon, in welchen Umständen wir uns gerade bewegen. Und erst heute Morgen haben wir darüber nachgedacht, dass Gott alle Versprechen einhält. Auf ihn ist Verlass, er ist treu und er wird definitiv wiederkommen als siegreicher König. Und wir werden mit ihm das prächtigste Hochzeitsmahl, das Festmahl in Ewigkeit feiern. Und so kommt es also auch dazu, dass Paulus dann in 2. Korinther 6, Vers 10 sagen kann, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voller Freude. Denn egal, ob Paulus Mangel litt oder Wohlstand genoss, er hat gelernt, dort zufrieden zu sein, wo Gott ihn hingestellt hat. Das war gar keine natürliche Begabung für ihn, sondern etwas, was er erlernen musste. Paulus war zufrieden, weil er wusste, dass seine Lebensumstände von dem Schöpfer so verordnet waren. Und er hat verstanden, dass er die Ziele Gottes erfüllt, ganz egal, ob er jetzt erhöht wird gerade, ob es ihm gut geht oder eben erniedrigt wird. Diese Unterordnung unter Gottes souveräne Herrschaft, das war der Schlüssel für seine Zufriedenheit und diesen hoffnungsvollen Optimismus. Und so kann er dann auch an andere im 1. Petrusbrief schreiben, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt er ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Freude trotz Bedrängnis. Jesus ist uns gleich geworden. Er versteht unsere Situation und er fühlt mit uns. Und er möchte, dass wir Mut fassen in den Worten, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Wesen der Welt, das vergeht, aber Gott und sein Wort tut es nicht. Das bleibt bestehen. Gott hat versprochen, dass alle Auswirkungen der Erbsünde rückgängig gemacht werden und sein Volk in einem neuen Himmel, neue Erde geführt wird. Das Alte wird vergangen sein und wir dürfen uns auf eine Welt freuen, wo Tränen, Tod und Schmerz und Leid ein Ende haben. Ein für alle Mal. Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer, der lebte zur Zeit des Dritten Reichs und er stand mutig für den Glauben ein. Und er beteiligte sich unter anderem auch an den Umsturzplänen Hitlers gegen Hitler. 1945 wurde er deswegen auch von den Nazis erhängt. Und in dieser ganz besonders trostlosen, hoffnungslosen Zeit gab er die Hoffnung doch nicht auf. Und folgendes Zitat ist aus einem Brief aus seiner Gefangenschaft im KZ. Dort schreibt er: Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung. Wo andere resignieren, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Ja, und das wünsche ich mir, dass wir in dieser Kraft der Hoffnung die Zukunft in Anspruch nehmen. Lass mich diese Predigt mit 4 praktischen Tipps beenden. Wie gelingt uns das, das vielleicht auszuleben? Da kann man definitiv vieles darüber sagen, aber 4 Dinge. Zum einen, verschiebe den Fokus. Was meine ich damit? Ich meine dieses Weg von dir hin zu ihm. Also ganz überspitzt formuliert, erwarte Leid von dieser Welt. Die Bibel spricht ganz offen darüber. Wir leben in dieser sündigen Welt. Erwarte Leid von dieser Welt, aber erwarte Erlösung von deinem Erlöser. 2. Korinther 4 steht, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare, das ist vergänglich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Also verschiebe deinen Fokus. 2. Wachse in der Furcht des Herrn. Verbring Zeit mit Gottes Wort und seinen Verheißungen. Für ein Leben, was gefüllt ist aus dem Wort Gottes, besonders seine Werke und seine Siege und seine Triumphe und seine Wunder. Ernähre dich davon und lass dein Herz davon speisen, damit es voller Freude überquillt darüber, was für einen wunderbaren Herrn wir haben. Und erinnere dich immer wieder daran, meditiere darüber und verinnerliche dir diese Wahrheiten, dass sie dann besonders in schwierigen Zeiten dir einfach eine Stütze sein können und du trotz dessen ein fröhliches Herz haben kannst. Und 3. Bleibe im Gebet. Römer 12, Vers 12 fordert uns dazu auf, freut euch, weil ihr Hoffnung habt, bleibt standhaft in Bedrängnis, seid andauernd im Gebet. Es hängt definitiv miteinander zusammen, die Freude in der Bedrängnis durch Standhaftigkeit im Gebet. Lass dich nicht von scheinbaren, hoffnungslosen Umständen täuschen. Lass uns immer davon ausgehen, dass viel mehr hinter den Kulissen passiert, als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Lass uns im Gebet darum ringen, immer wieder den richtigen Fokus zu bewahren, vom Evangelium und den Verheißungen Gottes begeistert und ergriffen zu sein, sodass dann die lebendige Hoffnung zu einer optimistischen Lebenshaltung führen darf. Und der letzte Punkt, liebe deinen Nächsten. Ich glaube, in einer zunehmenden ängstlichen Welt, so wie sie auch am Anfang uns begegnet ist, bietet das Evangelium immer noch die einzige wirkliche Hoffnung. Für uns, aber genauso auch für die Menschen um uns herum. Und wenn wir als Menschen leben, die in einer Kultur der Verzweiflung Hoffnung haben, werden unsere besorgten Nachbarn und Menschen um uns herum vielleicht anfangen, uns zu fragen, wie das dann dazu kommen kann. Wie kannst du trotz der vielen Probleme, die uns aktuell bevorstehen, doch so hoffnungsvoll sein? Wie kommt es, dass du ein fröhliches Herz hast? Nutz das Evangelium, um anderen Mut und Hoffnung zuzusprechen. Familien, Freunden, Nachbarn, Kollegen, aber auch Geschwistern. Sei wachsam und schau dich um, denn ich bin sicher, hier im Raum sitzen auch Personen, die gerade durch Täler gehen und vielleicht im Pessimismus feststecken und eine Ermutigung gut gebrauchen können. Also, es kommt auf die Einstellung an. Und wichtiger als meine Lebensumstände ist der Zustand meines Innenlebens. Gottes Wunsch ist es, dass die Hoffnung triumphiert und der nachvollziehbare Pessimismus in dieser Welt, dass er übertrumpft wird, dass er besiegt wird durch einen begründeten Optimismus. So dass wir eben im Gegenteil zu Felix Kummer, dem Liederschreiber, sagen können, ich bin voller Zuversicht. Ich bin jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Wie kann uns das gelingen? Ich finde, ein Vers bringt das sehr gut auf den Punkt. 1. Petrus 1, Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Amen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du der Herr aller Zeit bist, dass du ja alles in deiner Hand hast und dass dir nichts entgleitet und dass wir das auch wissen dürfen, wenn wir durch schwierige Lebensphasen gehen. Es ist sehr herausfordernd zu lesen, wie Paulus damit umgegangen ist oder wie auch im Petrusbrief geschrieben wird. Ich bitte dich, Herr, dass wir lernen dürfen und dass du immer mehr Raum in uns gewinnst und dein Evangelium für uns immer wertvoller wird und wir uns daran festklammern und diese Hoffnung immer fester wird in uns, sodass sie Raum in uns einnimmt und ganz egal, welchen Umständen wir uns auch gerade befinden, dass sie uns Freude ins Herz schenkt, Herr, weil es eine reale Hoffnung ist. Dass wir uns freuen dürfen darauf, eines Tages beide zu sein, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht hierhin gehören, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir Erben sind, Erben der Herrlichkeit. Ich danke dir so sehr, dass du uns so mit einem so großen Reichtum überschüttest. Und ich bitte dich, dass wir, wenn wir in solche pessimistischen Phasen kommen, Herr, dass wir dann den Blick heben und uns einfach daran erfreuen dürfen, wer wir in dir sind und was wir in dir haben. Amen.